Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und wir wollen, wie schon angekündigt, heute das Thema Übe dich in der Gottesfurcht vom Wort Gottes her miteinander betrachten. Vielleicht lesen wir am Anfang einfach mal zwei Bibelworte aus Sprüche 1, Vers 7, was wir ja alle, denke ich, gut kennen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier wird etwas ganz Elementares ausgesprochen, dass nämlich Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, vor dem Gott der Bibel, ein Fundament ist. Ein Anfang, ohne das alles, was darauf aufbauen soll, nicht taugt und nicht wirklich gesund sein kann. Das heißt, wenn ich nicht in einer Haltung der Ehrfurcht den heiligen, allmächtigen Gott der Bibel erkenne und anerkenne und mich ihm gegenüber verhalte, dann stimmt meine ganze Gotteserkenntnis nicht. Und dann stimmt auch mein Glaubensleben nicht. Das ist so etwas wie ein ganz fundamentaler Grundstein unseres Glaubenslebens, die Furcht des Herrn oder die Gottesfurcht. Und dann aus dem 1. Timotheusbrief, das Bibelwort, das auch sozusagen das Thema vorgegeben hat, die Themenformulierung. Da lesen wir, wie der Apostel Paulus den jungen Timotheus ermutigt und anspornt in 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nutzt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Was ist Gottesfurcht? Nun, vom Grundsatz her, das hat unser Bruder Walter ja schon gesagt, ist es klar, dass wir auf der einen Seite als Kinder Gottes, als Versöhnte, nicht Angst zu haben brauchen vor dem heiligen Gott. Das ist etwas anderes mit den Sündern, die noch nicht diese Versöhnung und diesen Frieden mit Gott haben. Die müssen in der Tat Angst haben. Und das ist etwas, was will man heute nicht mehr wahrhaben. Man will heute Gott nicht mehr so verkündigen, wie er sich selbst in seinem Wort geoffenbart hat, sondern das wird heute oftmals zensiert. Das heißt, man verkündigt Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit, und das ist ja wahr, Gott ist gütig und barmherzig, aber man lässt die Gerechtigkeit, das Zorngericht Gottes über den Sünder, die Heiligkeit Gottes aus. Und das ist ein ganz schwerwiegendes Versäumnis. Und dann wird unser Glaube unecht, dann steht er auf einem falschen Fundament. Wir brauchen diese biblische Ausgewogenheit, dass wir auf der einen Seite ganz klar sagen, Gott ist heilig und gerecht, er ist furchtgebietend und groß und er kann den Sünder in seiner Sünde niemals dulden, tolerieren oder verschonen außerhalb von Christus. Nur in dem Herrn Jesus gibt es diesen Bergungsort, gibt es Vergebung, gibt es Erlösung und Tilgung der Schuld. Außerhalb von Jesus Christus ist der sündige Mensch unter dem Zorngericht Gottes und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht im Hebräerbrief und das ist eine Wahrheit. Und deswegen, Ehrfurcht vor Gott bedeutet, wir wissen, dass Gott viel, viel größer ist als wir. Wir wissen, dass er heilig und gerecht ist, dass er die Sünde hasst und mit der Sünde niemals einen faulen Frieden schließen kann. Ehrfurcht vor Gott bedeutet, dass wir anerkennen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dass wir als Geschöpfe niedriger stehen, dass wir als Geschöpfe völlig abhängig sind von dem großen Gott. Deswegen haben Gottesfurcht und Demut ganz elementar miteinander zu tun. Ja, diese beiden Themen sind sehr gut miteinander verbunden von der Bibel her. Also das heißt, ich brauche eine Haltung der Ehrfurcht, indem ich erkenne, ich kann mit Gott nicht spielen. Gott ist nicht mein Kumpel, wie das heute ganz viele moderne Christen behaupten. Die sagen, Gott ist dein Freund, du kannst mit Gott überall hingehen, in die Disco und sonst wohin. Du kannst es nicht so schlimm, wenn du auch sündigst, das ist alles in Ordnung. Gott segnet deine Wege ab. Das ist eine falsche Lehre und eine falsche Verkündigung. Und da werden Menschen auf einen verhängnisvollen Irrweg geführt. Nein, Gott ist heilig. Und er hat seine Maßstäbe nicht umsonst in der Bibel gegeben. Er wird auch diese Maßstäbe zugrunde legen, wenn wir vor ihm Rechenschaft ablegen. Und auch das ist ein Element der Gottesfurcht, dass wir wissen, als Geschöpfe Gottes, auch als Kinder Gottes, sind wir einmal Rechenschaft schuldig für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Tat und für jede Unterlassung, für jedes Wort und jeden Gedanken, den wir hier auf der Erde letztlich äußern und praktizieren. Das sind so Dinge, die verdrängt man ganz gerne. Aber das ist falsch, das ist unnüchtern. Das sind Wahrheiten, die Gott uns ganz klar in der Bibel offenbart. Und das ist eigentlich die Grundlage von biblischer Gottesfurcht, dass ich ehrfürchtig anerkenne, wie heilig, wie groß und wie gerecht und erhaben Gott ist. Dass er auch allwissend ist, allmächtig. Der Gottesfürchtige weiß, ich kann mich nicht vor Gott verstecken. Ja? Ich kann vielleicht manche Dinge heimlich tun und Menschen merken das nicht. Ich kann ein Doppelleben führen, vielleicht vor Menschen, aber niemals vor Gott. Gott sieht in das Herz und Gott sieht auch alles Verborgene. Und er wird einmal ein Gericht darüber bringen, in der einen oder anderen Form. Ja? Der Sünder wird einmal Rechenschaft ablegen müssen in dem Zorngericht Gottes. Und das ist ein sehr, sehr ernster Gedanke. Dass jeder, der diese Versöhnung in Christus nicht hat, einmal auf ewig die Konsequenzen seiner Sünde und seiner Bosheit tragen muss, weil Gott lässt sich nicht spotten. Wenn wir die Vergebung in dem Herrn haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir kein Zorngericht mehr zu fürchten. Das ist etwas Wunderbares. Wir brauchen auch keine Angst vor Gott zu haben. Aber dennoch wird uns das Wissen, dass es auch für uns einen Tag der Rechenschaftslegung gibt, wo der Herr Jesus als der unbestechliche Richter alle unsere Worte und Gedanken und Taten bewerten wird und belohnen wird oder tadeln wird, das wird uns auch ein Stück in Ehrfurcht und Respekt vor diesem Herrn versetzen. Und das sind genau die Dinge, die heute vom Zeitgeist her, von der modernen Christenheit her, möglichst ausgetilgt werden sollen. Das darf man gar nicht dran denken. Man soll locker sein und lässig und man kann so sein, wie man will vor Gott und alles ist in Ordnung, alles wird toleriert. Das ist so dieses falsche Gottesbild, das heute oft verbreitet wird. Und deswegen ist Gottesfurcht auch ein Begriff, der heute nicht mehr sehr oft zu finden ist in Predigten oder in Büchern. Man liest viel lieber über die Güte Gottes und dass Gott freundlich ist, als dass wir ihn zu fürchten haben. Und doch, noch einmal, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, das Fundament. Und wenn ich das ausblende, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Deswegen ist es auch so bedenklich, dass zum Beispiel in den modernen Übertragungen wie Hoffnung für alle, Gute Nachricht, in diesen Bibeln, die eigentlich gar keine Bibeln mehr sind, weil sie verfälschte, menschengemachte Worte an die Stelle der Worte Gottes setzen, da kommt der Begriff Gottesfurcht interessanterweise nicht mehr vor. In praktisch allen diesen Übertragungen wird Gottesfurcht ersetzt durch Dinge wie Gott lieben, Gott ehren. Aber dafür hätte es im Griechischen und im Hebräischen andere Begriffe gegeben. Wenn Gott das hätte sagen wollen, dann hätte er es auch so ausgedrückt. Aber in diesen, im Hebräischen und im Griechischen steht beides Mal in ganz vielen Fällen der Begriff, der wirklich auch Furcht, Angst, Schrecken bedeutet. Ja? Der Schrecken des Herrn. Also das ist kein Soft-Begriff, sondern das ist ein sehr, sehr deutlicher und umfassender Begriff, den wir nicht verharmlosen und umdeuten dürfen. Ja? Das ist ein Betrug an den Menschen. Das ist etwas, was keinem Menschen weiterhilft, wenn das, was Gott gemeint hat, beschönigend vernebelt wird. Sondern wir müssen dieser Offenbarung Gottes ins Auge sehen, dass er ein Gott ist, der zu fürchten ist. Im Neuen Testament habe ich ja diese Stelle gelesen aus der Schlachterbibel. In vielen Bibeln findet man an der Stelle das Wort Gottseligkeit, wo ich Gottesfurcht gelesen habe. Ne? Und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, denn eigentlich ist dieser Begriff eben von Gottseligkeit, von dem, was man damit verbindet, nicht so sehr wirklich glücklich gewählt, denn Es geht nicht um irgendwelche innigen Gefühle, die man vielleicht in der stillen Zeit hat, so habe ich mir das früher immer gedacht, in der Gemeinschaft mit Gott, sondern der Begriff, der da im griechischen Neuen Testament steht, Eusebia, heißt eigentlich rechte Furcht oder rechte Verehrung. Da ist also gemeint, das scheue, ehrfürchtige Zurücktreten vor einem göttlichen Wesen oder vor einer göttlichen Autorität. Den gab es also auch im Götzendienst, in der griechischen Religion, ja, Gottesverehrung. Aber die Bibel hat es natürlich benutzt und setzt es ein für die Ehrfurcht vor dem wahren, lebendigen Gott. Ja, also Gottesfurcht ist, denke ich, auch da der richtige Begriff. Und so werden wir, wenn wir ans Neue Testament kommen, auch einige Stellen lesen, wo also in manchen Bibeln Gottseligkeit steht und wo ich sagen würde, setzt in Gedanken Gottesfurcht ein oder auch Frömmigkeit, dann wird das klarer. Ja, Furcht des Herrn. Warum Furcht des Herrn? Das allererste ist, dass Gott furchtgebietend ist gegenüber den Menschen. Das ist eine Wahrheit, die immer wieder ausgesprochen wird. Ich möchte nur ein paar Bibelstellen mit uns lesen und betrachten, wo das zum Ausdruck gebracht wird. In 1. Mose 28, Vers 17, da finden wir diesen Begriff eigentlich das erste Mal so. Und da sehen wir Jakob, wie er dem Herrn begegnet. Erster Mose 28, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Also, da müssen wir vielleicht auch sagen, manche Übersetzungen haben furchtbar. Das würde ich also auch jetzt mal sagen, ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das heißt genau das Gleiche, nämlich furchtgebietend. Nur ist heute furchtbar etwas verschoben in der Bedeutung. Ja? Also heute verstehen wir da ein bisschen was anderes drin. Aber diese Stätte war für Jakob ehrfurchtgebietend, weil er gesehen hat, hier hat sich der lebendige Gott geoffenbart. Und weil Gott ehrfurchtgebietend ist, da war auch dieses Bethel, diese Stätte, ehrfurchtgebietend. Wir lesen eine zweite Stelle, 2. Mose 15. Das ist das Lied der Erlösung, das Israel gesungen hat, nach der Rettung aus dem Roten Meer. Und da lesen wir in Vers 11, 2. Mose 15, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervoll bringen? Ja, also das Volk Israel bekam Ehrfurcht vor dem Herrn, als es dieses Rettungswunder sah, wie sich das Meer geteilt hat vor ihnen und ihnen einen Weg gebahnt hat, wo sie voller Schrecken und Angst waren und gedacht haben, sie gehen jetzt unter, sie werden auf immer irgendwo vor diesem Meer erschlagen liegen und nicht durchkommen. Und dann öffnet Gott eine Bahn durch diese Wasserfluten und er lässt diese Fluten über die Ägypter kommen, die sie verfolgt haben. Und das war ein gewaltiges Wunder. Und das hat die Gläubigen dazu gebracht, dass sie erkannt haben, Gott ist furchtgebietend. Das, was er tut, das ist gewaltig, das ist übernatürlich. Das übersteigt alle menschlichen Möglichkeiten. Gott ist viel größer als wir Menschen. Gott ist allmächtig. Was er will, das tut er. Niemand kann ihn hindern. Und das ist ein Gedanke, der unsere Ehrfurcht hervorrufen sollte. 5. Mose 10, Vers 17, es sind also längst nicht alle Stellen, ich habe einfach mal ein paar wichtige herausgenommen, wo wir das auch finden. Ich lese vielleicht schon von Vers 16, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und der kein Bestechungsgeschenk annimmt. Das ist interessant, ja? Die Heiden wollen oft den Zorn der Götter, wie sie es verstehen, besänftigen mit Bestechungsgeschenken. Ja? Da weiß man, man hat gesündigt, man hat Dreck am Stecken und dann spendet man für Brot für die Welt oder dann bezahlt man einen Priester, dass er ein Gebet für einen spricht, dass man, wenn man gestorben ist, schneller aus dem Fegfeuer kommt. Ja, das sind solche Bestechungsgeschenke. Und das zählt bei Gott nicht. Wir können Gottes Gerechtigkeit nicht auf solch eine Weise umgehen, dass wir sagen, aber ich habe doch gute Taten vorzuweisen. Deswegen brauchst du mich doch nicht richten. Ja? Also das ist ganz wichtig. Gott sieht die Person nicht an. Er ist unbestechlich und gerecht in seinem Urteil. Und das ist ehrfurchtgebietend. Psalm 79, Vers 8 bis 13. Auch die Psalmen reden immer wieder von diesem großen Gott, der unserer Ehrfurcht würdig ist. Ich denke, ich werde doch gleich die nächste Stelle nehmen, damit es nicht zu lang geht. Psalm 89, Vers 7 bis 15. Dann nehmen wir hier mal die Stelle, da heißt es, denn wer in den Wolken ist dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersohn? Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. O Herr, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Vers 12, dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast es alles gegründet. Vers 14, du hast einen Arm voll Kraft, stark ist deine Hand, hoch erhoben ist deine Rechte. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfesten deines Thrones, Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Also auch da sehen wir diese Herrlichkeit Gottes, die uns Ehrfurcht einflößen sollte. Lasst uns diese Offenbarungen Gottes nicht leicht überlesen, sondern ernst nehmen, darüber nachsinnen und dann werden wir etwas von der Majestät und Größe Gottes erkennen, die wirklich ehrfurchtgebietend ist. Und das ist eine ganz gesunde Sache, dass wir Gott in dieser Weise erkennen und anerkennen und unsere Knie vor ihm beugen. Gottesfurcht bedeutet eine Herzenshaltung und es bedeutet auch einen Lebenswandel. Und wir finden das an verschiedenen Vorbildern in der Bibel. Gottesfürchtige Menschen, auch im Alten Testament schon, die in Ehrfurcht vor Gott lebten und das hat alle Bereiche ihres Lebens bestimmt. Und das ist, denke ich, wichtig. Das ist nicht irgendwie so eine Sonderpraxis, übe dich in der Gottesfurcht, sondern das bedeutet letztlich, lass die Ehrfurcht vor Gott dein ganzes Leben bestimmen, deinen Alltag. Das fängt an beim Denken. Wenn wir wissen, dass Gott unsere Gedanken kennt, dann sollten wir schon unsere Gedanken immer wieder im Licht Gottes prüfen. Und es kann sein, ich habe zum Beispiel hochmütige Gedanken, ich habe zum Beispiel negative Gedanken einem Bruder, einer Schwester gegenüber oder meinem Chef gegenüber, dann sollte ich mich da beugen. Und es vor Gott in Ordnung bringen, in dem Wissen, Gott sieht das. Für Gott ist es Sünde, wenn ich böse Gedanken habe über einen anderen Menschen. Das lesen wir vom Neuen Testament her, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn du einen Menschen schon hast in deinem Herzen, dann ist es, wie wenn du ihn umgebracht hättest. Das ist auch schon etwas, was in Ordnung gebracht werden soll. Und dann die Worte, dass wir Rechenschaft abgeben über unsere Worte und über unsere Taten. Wenn wir gottesfürchtig sind, um ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen, wenn in der Arbeit oft der Chef oder der Meister weg ist, dann ergibt sich da eine ganz seltsame Verwandlung bei den Leuten, die da arbeiten. Ja? Plötzlich werden sie immer langsamer, plötzlich gehen sie alle eine Kaffeepause zusätzlich einlegen und arbeiten nicht mehr so, wie wenn der Meister da wäre. Ja? Das ist ganz normal und menschlich, leider. Ja? Aber als gläubiger Christ dürften wir das eigentlich gar nie mitmachen. Warum? Unser Meister, unser Herr ist immer noch da. Er sieht auch das, was unser menschlicher Vorgesetzter nicht sieht. Und deswegen wird Gottesfurcht bedeuten, dass ich mich recht verhalte, auch wenn ich es gar nicht vor Menschen müsste und wenn gar niemand merkt, dass ich ein Unrecht tue, dann merkt man, da ist jemand gottesfürchtig. Er lebt vor dem Angesicht Gottes. Und das sind so diese Dinge, das ist also ganz praktisch. Ein Vorbild für einen gottesfürchtigen Menschen, der uns ausdrücklich vorgestellt wird, ist Hiob. Es ist ganz interessant, auch das mal zu studieren. Und wenn wir Hiob nehmen, im Hiob 1,1 fängt es schon gleich an mit einem bemerkenswerten Urteil Gottes. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und der Herr selber sagt zum Satan in Vers 8, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also da wird es ganz klar zusammengebracht und das ist eigentlich auch in der Praxis so. Wenn ich wirklich Gott fürchte, dann meide ich das Böse. Aus eigenem Antrieb. Nicht, weil mich jemand zwingt, sondern weil ich vor Gott lebe und seine Maßstäbe mein Herz prägen. Und dann finden wir in Hiob 28 da einen ganz interessanten Abschnitt über die Gottesfurcht. Wie gesagt, da gibt es noch viel mehr zu erkennen bei Hiob, aber das können wir jetzt gar nicht alles uns anschauen und betrachten. Aber Hiob 28, da geht es um diese Weisheit. Wo wird die Weisheit gefunden? Wo ist der Fundort der Einsicht? Und da lesen wir dann in Vers 23 folgende. Gott hat Einsicht in ihren Weg, den Weg der Weisheit, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er den Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwogen mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zum Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Diesen Gedanken finden wir wieder in dem Psalmen. Und auch da wollen wir ein paar Psalmverse lesen miteinander. Im Psalm 5, da steht der Vers 8. Da geht es um unser innerstes Leben mit dem Herrn, um unser Gebetsleben, um unsere Anbetung. Da heißt es, ich darf aber durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Ja? Also wenn wir anbeten, wenn wir uns Gott nahen, dann sollte das in einer Haltung der Ehrfurcht sein. Dann sollten wir verstehen, so wie das im Alten Testament sehr deutlich war, den Israeliten, sie betreten heiligen Boden. Ja? Also wer in den Tempel ging, der musste sich vorher reinigen. Und er musste ein Opfer mitbringen für seine Schuld. Er konnte gar nicht in den Vorhof gehen, ohne bestimmte Vorkehrungen zu treffen, weil er einfach sich bewusst war, und es war schon durch diesen Bau, durch die ganze Ordnung der Stiftshütte und des Tempels vorgegeben, hier betrete ich heiligen Boden. Und wir wissen, wir gehen ja nicht in ein irdisches Heiligtum hinein, sondern in das himmlische Heiligtum. Wir nahen Gott im himmlischen Allerheiligsten. Und umso mehr können wir das nur tun, ja, so wie es auch heißt, durch das Blut Jesu Christi am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, wir sollten uns reinigen von Schuld, bevor wir Gott nahen. Wir sollten im Gebet erst einmal auch das, was uns bewusst ist, an Sünde ablegen, bevor wir zum Herrn kommen. Denn diese Gemeinschaft mit Gott, sie ist nur eigentlich richtig möglich in der Ehrfurcht vor dem Herrn. Psalm 19, Vers 10 ist auch eine Aussage über den Wert der Furcht des Herrn. Da lesen wir, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Ist auch ganz interessant. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die bleiben nicht in Ewigkeit. Die sind sozusagen nur für diese Zeit uns gegeben. Aber die Furcht des Herrn, die wird auch in der Ewigkeit unsere Gemeinschaft mit Gott bestimmen. So wie die Engel Gottes in Ehrfurcht vor dem Herrn rufen, heilig, 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 so werden auch wir, und das zeigt auch die Offenbarung, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, voller Ehrfurcht vor diesem großen Gott sein. Das ist also eine Sache, die nicht nur für hier für unser Glaubensleben auf der Erde gilt, sondern die Furcht des Herrn bleibt in Ewigkeit. Vielleicht auch interessant, Psalm 34, eine Unterweisung in der Gottesfurcht für Kinder, auch für die Kinder Gottes. Ab Vers 12 lesen wir: Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Also da wird es auch wieder ganz praktisch. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass ich wirklich mein Leben, mein Reden, meine Worte ausrichte an dem, was Gott wichtig ist, an den Geboten Gottes. Dass wir das ernst nehmen, was Gott uns sagt. Und dass wir nicht meinen, ach, ich kann ruhig die Gebote Gottes übertreten, das ist ja nicht so schlimm. Ja? Da überschreite ich Grenzlinien, wo ich mir selber schade und wo Gott aber auf jeden Fall auch Konsequenzen folgen lässt. Ja? Wir können nicht sündigen ohne Konsequenzen. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist auch so eine Tatsache, die uns zur Ehrfurcht vor Gott anspornen sollte. Ja? Und die wichtig ist, damit wir unser Leben richtig führen. Und wie gesagt, das ist Gottes Liebe, die uns so unterweist. Ja? Gott möchte nicht, dass wir Schaden nehmen, dass wir schmerzliche Lektionen lernen müssen, sondern Gott möchte viel lieber, dass wir geleitet durch die Gottesfurcht gerechte und gute Wege gehen. Die Sprüche sind natürlich eine ganze Schule der Gottesfurcht für sich selbst. Das würde ich auch jedem raten, immer wieder mal die Sprüche durchzustudieren. Ja, das ist so eine Sache, das ist vielleicht ein bisschen trocken, da wiederholt sich ja vieles. Wisst ihr, warum sich das wiederholt? Weil wir Menschen so schwer und träge darin sind, wichtige Lektionen zu lernen. Ja, so wie ein guter Lehrer Dinge, die wichtig sind, die sitzen müssen, immer wieder wiederholt. Auch vielleicht zum Überdruss für manche Schüler. So wiederholt Gott in den Sprüchen immer wieder bestimmte Wahrheiten, weil sie wirklich wichtig sind. Und die Sprüche können uns wirklich helfen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Vielleicht lesen wir noch einmal den Sprüche 9, Vers 10. Das ist so der Zwillingsbruder von diesem Vers 1, Sprüche 1, Vers 7, das wir schon am Anfang gelesen hatten. Sprüche 9, Vers 10, da ist es auch so deutlich: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ja? Also wenn wir ein Leben führen wollen, das vor dem Herrn wohlgefällig ist, das, wenn wir uns bittere Lektionen und Tränen ersparen wollen, dann lasst uns in der Gottesfurcht leben, im Alltag, in den verschiedenen Situationen. Und dann wird auch die Warnung vor den negativen Folgen ganz deutlich gemacht, wenn wir die Gottesfurcht missachten. Und das finden wir in Sprüche 1, ab Vers 27, wo die Weisheit Gottes uns warnt, was passiert, wenn wir ihre Zurechtweisung missachten und verwerfen. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen und kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Ja, das haben schon manche gedacht. Ach, ich kann mit Gott spielen. Ich kann ruhig mein Sündenleben führen, obwohl ich vielleicht als Kind christlicher Eltern Licht habe über die Wahrheit Gottes, Licht habe über die Maßstäbe Gottes. Ach, das mache ich ruhig mal, das macht nichts aus. Und dann kann es sein, dass da ganz, ganz harte, schmerzhafte Folgen kommen. Ja? Bis hin zu dem, dass plötzlich jemand schon in seiner Jugend weggenommen wird aus diesem Leben, in der Dreistigkeit, in der Rebellion. Und das sind dann schreckliche Dinge. Ja? Dinge, die vielleicht dann auch anderen Gedanken machen. Es gab so etwas immer wieder schon, wir haben das auch aus Schoppen mal gehört, eben wo junge Menschen, die genau von der Wahrheit Gottes wussten, ihn verachtet haben, wo dann jemand, ein junger Mann, gesagt hat, als seine Eltern ihm wohl vorgehalten haben, ob er denn den Herrn Jesus mitnehmen könnte in die Disco, in die er fahren wollte, da hat er gesagt, ach, den nehme ich im Kofferraum mit. Und da ist er gefahren und in dem Nacht ist er in einem brutalen Unfall umgekommen. Und das Auto war eine einzige Trümmerwüste bis auf den Kofferraum. Der war völlig unversehrt. Ja. Und das hat einigen anderen jungen Menschen in dieser Gemeinde, die auch solche Spötter waren, solche Leute, die gedacht haben, die Furcht des Herrn, das brauche ich nicht. Das hat sie zum Nachdenken gebracht. Da haben sich einige bekehrt, weil sie auf dem Begräbnis dieser jungen Menschen waren. Es waren drei junge Menschen, die so, glaube ich, damals das Leben verloren hatten in so einer Disco-Nacht. Ja, wo sie gemeint haben, sie können mit dem Herrn Jesus spielen und Spott treiben. Und das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Es ist ein heiliger Ernst um die Dinge Gottes. Auch um die Errettung. Ja? Das ist etwas Wunderbares, errettet zu sein. Aber diese Gnade hat den Herrn Jesus viel gekostet. Wir können nicht mit der Gnade spielen, wie das viele Menschen meinen. Und deswegen diese Dinge, die hört man nicht gerne, die verkündigen manche nicht gerne, aber das steht in der Schrift und das ist auch im Leben so, ja, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht wahrhaben will. Und deswegen ist es so gut, wenn wir die Lektionen der Weisheit und der Gottesfurcht rechtzeitig lernen. Wenn wir wirklich Gott ernst nehmen, wenn er uns warnt, dann haben wir großen Segen davon. In Sprüche 14, Vers 27 lesen wir, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Das ist so. Ja? Und unser Leben, es spielt sich zwischen ewigem Leben und ewigem Verderben ab. Da gibt es zwei Wege und Gott legt sie vor uns und ruft uns auf, den richtigen Weg, den Weg des Lebens zu erwählen. Aber der Mensch hat eine Verantwortung und er kann entscheiden. Das ist eine furchtbare Freiheit, eine sehr ernste Freiheit. Wohl dem, der richtig entscheidet. Ja, ich möchte jetzt ins Neue Testament kommen. Wir finden eben im Neuen Testament auch ganz deutlich gesagt, dass die Furcht des Herrn auch eine Tugend ist für gläubige Christusnachfolger. Das ist vielleicht etwas, was eben wie gesagt in so einer oberflächlichen, christlich-modernen Verkündigung falsch dargestellt wird, wo man sagt, ja, im Alten Testament, das war ein Gott des Zorns, im Neuen Testament haben wir den Gott der Liebe. Ja, das stimmt nicht. Im Alten Testament war Gott auch schon ein Gott der Liebe. Ja? Im Alten Testament finden wir im Buch Jeremia diese wunderbaren Worte, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das steht im Alten Testament. Ja? Und im Neuen Testament ist es gerade der liebende Herr Jesus Christus, der so ernst warnt vor Sünde, vor Gottlosigkeit, der von der Hölle redet, von dem ewigen Gericht, dass es besser ist, dass wir einäugig ins ewige Leben kommen, als dass wir zwei Augen haben und in die Hölle fahren. Ja, das ist der Herr Jesus. Also das ist gar nicht wahr. Und die Gottesfurcht gilt nicht nur fürs Alte Testament, so dass ein Jünger Jesu Christi keine Gottesfurcht mehr haben sollte. Im Gegenteil, wir lesen in Jesaja 9 von dem Herrn selber und von dem Geist Gottes, dass es ein Geist der Furcht des Herrn ist und dass der Herr als vollkommener Mensch auf der Erde erfüllt war von Gottesfurcht. Wie viel mehr haben wir es nötig, die Furcht des Herrn zu üben, zu praktizieren? Ich möchte es noch einmal lesen aus dem 1. Timotheus 4, was wir am Anfang schon einmal uns angeschaut haben. 1. Timotheus 4, ab Vers 7. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also, es ist so, dass die Furcht des Herrn etwas ist, das eine Verheißung hat für dieses Leben. Das heißt, wir werden schon hier in diesem Leben uns viel Leid und Not ersparen, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir uns vor dem Bösen hüten, wenn wir die Heiligkeit Gottes beachten und nicht missachten. Und genauso gibt es einen wunderbaren Lohn im kommenden Leben, in der kommenden Weltzeit, wenn wir einmal in der Herrlichkeit sein werden. Dann werden die, die wirklich in Gottesfurcht und Heiligung gelebt haben, die werden einen reichen Lohn davon bekommen. Ja, das, was wir wirklich in der Furcht des Herrn für den Herrn getan haben, das wird Frucht bringen und Lohn bringen in der Ewigkeit. Und deswegen ist es etwas ganz besonders Wichtiges, dass wir uns üben in einem gottesfürchtigen Lebenswandel. Und da gibt es immer wieder auch Anweisungen. Auch hier können wir nur ein paar wichtige überhaupt anschneiden. 1. Timotheus 6 finden wir das Thema noch einmal. Da wird auch gesprochen und gewarnt vor falschen Lehrern, vor Irrlehrern, Verführern in der Gemeinde. Und es ist heute so, so wichtig, weil genau solche falschen Lehrer in Scharen heute die Christen verführen. Besonders amerikanische evangelikale Autoren, Max Lucado zum Beispiel und andere, die eine billige Gnade verkündigen, eine bedingungslose Annahme des Menschen, der sich gar nicht ändern muss, die Gott letztlich nur als einen gütigen und gnädigen Gott verkündigen und seine Heiligkeit und furchtgebietende Größe herunterspielen. Das müssen wir hier auch in Bedacht ziehen. Und es ist interessant, was wir da finden in Vers 3 in 1. Timotheus 6. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Also ein Maßstab für gesunde Lehre ist, entspricht diese Lehre der Furcht Gottes. Sehe ich darin die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, die Majestät Gottes? Ist da ein heiliger Ernst in der Lehre oder ist es etwas Leichtfertiges, etwas Lockeres? Wird da ein Witz nach dem anderen gerissen? Wird Gott womöglich sogar ins Lächerliche gezogen, wie das heute oft der Fall ist? Dann muss ich sagen, so etwas will ich nicht lesen und nicht hören. Vor so etwas muss ich Abstand nehmen. Denn das ist ein Maßstab für gesunde Lehre, dass sie der Gottesfurcht entspricht. Ja, und da wird dann gesprochen von diesen falschen Lehrern, so ist er aufgeblasen, versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Nun, ich komme ja aus der Charismatik und dort gibt es viele erschreckende Beispiele für solche falsche Lehrer, die die Gottesfurcht zu einem Mittel für schamlose Bereicherung machen. Ja, da gibt es eine Joyce Meyer zum Beispiel, die ja auch bei uns im Fernsehen sehr populär ist und die mit ihrem Dienst immer wieder Geld kassiert, Spenden kassiert, auch in dem Versprechen, dass man gesund und reich wird, wenn man ihnen spendet. Und da gibt es ganze Kreise von solchen falschen Lehrern, die den Leuten alles Mögliche versprechen, Erfolg, Gesundheit, wenn sie spenden, wenn sie Geld geben und die zum Teil Hunderte von Millionen Dollars haben, Villen, Leibwächter, eigene Privatjets und ein schamloses Leben in Luxus führen. Und einige von denen sind inzwischen von der amerikanischen Steuerbehörde angeklagt worden, wegen Steuerbetrugs und Hinterziehung von Geldern. Ist übrigens auch dem Yonggi Cho jetzt passiert kürzlich, ja, diesem Obercharismatiker aus Korea, dass er ins Gefängnis musste wegen Steuerbetrug und Finanzbetrug. Das sind also Dinge, die stehen nicht nur in der Bibel, die finden wir ganz konkret in der heutigen Zeit wieder. Gottesfurcht kann niemals ein Mittel zur Bereicherung sein. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Also hier sehen wir eine liebevolle Mahnung des himmlischen Vaters. Eine liebevolle Mahnung, dass wir die Fallstricke der Geldgier meiden sollen, dass wir auch nicht Geldgier, Erfolg, eigensüchtige Motive mit der Gottesfurcht vermischen können. Das geht nicht. Ja? Wenn mein Leben dem Herrn geweiht ist, dann sollte ich mich fernhalten von allen eigensüchtigen Gedanken nach Karriere, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Geld. Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Der Herr gibt mir alles, was ich brauche. Aber wehe, wenn wir dem Götzen des Mammon oder anderen Götzen nachjagen. Das ist eine praktische Verleugnung der Gottesfurcht. Und deswegen, der Mensch Gottes, der Gläubige, der wirklich dem Herrn gefallen will, dem Herrn dienen will, der soll diese Dinge fliehen. Falsche Lehren genauso wie Geldgier. Wir sollen nachjagen. Wir sollen mit ganzem Herzen streben nach Gerechtigkeit. Und das heißt hier praktische Gerechtigkeit, dass wir den Willen Gottes tun in unserem Alltagsleben und eben auch nach Gottesfurcht. Dass wir immer mehr diesen heiligen, gnädigen, großen Gott erkennen, dass wir in der Ehrfurcht vor ihm zunehmen. Je mehr wir den Herrn erkennen und je mehr wir mit ihm Gemeinschaft haben, desto größer sollte unsere Ehrfurcht vor ihm werden, nicht geringer. Und dann dürfen wir in diesem guten Kampf des Glaubens auch den Beistand unseres Herrn erleben. 1. Petrus 1, auch da im Petrusbrief finden wir eine wichtige Belehrung über die Furcht des Herrn. Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und hier finden wir das wieder, was ich eben auch schon gesagt habe. Wenn wir Gott als Vater anrufen dürfen, dann ist es eine ganz wunderbare Sache. Wenn wir wissen, wir sind durch das Opfer des Herrn Jesus, diesem großen heiligen Gott, so nahe gekommen. Er ist nicht mehr gegen uns, er ist für uns. Er liebt uns. Er hat uns gerecht gemacht, er hat uns geheiligt. Aber gerade dieses Wissen soll uns nicht mit Leichtfertigkeit erfüllen. Dass man sagt, ja, jetzt bin ich ja versöhnt, jetzt habe ich ja die Vergebung der Sünden, ja, dann kann ich doch ruhig weiter sündigen, ist doch nicht mehr so schlimm, oder? Ist ja so ein Gedanke, da sagt der Apostel Paulus, das sei ferne. Wie kann das sein, jemand, der wirklich Gott erkannt hat, dass er so einen Gedanken hegt? Und doch, ihr Lieben, wie viele Christen tun das heute, denken so, dass sie sagen, ja, Gott ist mein Vater, jetzt kann ich locker leben, so wie mir es gefällt. Und die Bibel sagt, wenn ihr den anruft, als Vater, der ohne Ansehen der Person richtet, so führt euren Wandel in Furcht. Ja? Hier ist nicht Angst gemeint, ja? Wir dürfen voller Zuversicht sein, dass die Gnade Gottes uns trägt und bewahrt, wenn wir echte Kinder Gottes sind. Aber ein echtes Kind Gottes spielt nicht mit der Sünde. Ein echtes Kind Gottes lebt auch nicht einfach in der Sünde. Es kann uns immer wieder geschehen und geschieht auch, dass wir in Sünde fallen. Und dann stehen wir wieder auf und reinigen uns. Das ist die ganz natürliche Reaktion eines echten Kindes Gottes. Ja? Und das ist damit gemeint. dass ich einfach weiß, ich kann hier nicht auf einem schmutzigen, bösen Weg weitergehen. Das hat Folgen. Gott sieht es, Gott wird reagieren. Gerade wenn er mein Vater ist, reagiert er. Hebräer 12. Ja, dann kommen wir in Züchtigungen hinein, die Gott nie für uns vorgesehen hatte. Die er nur anwenden muss, und das kennen wir als Eltern, ja, wenn ein Kind wirklich wissentlich bockig und ungehorsam und böse Wege geht, dann müssen die Eltern es züchtigen. Aus Liebe. Weil sie wissen, dass sonst Schlimmeres passieren kann. Und in diesem Sinn ist also dieses Wunderbare, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, verbunden mit Ehrfurcht. Es ist furchtbar, was da zum Teil geschieht in charismatischen und modernen Kreisen, ja, wo praktisch dann solche Dinge gesagt werden, Gott ist dein Daddy, ja, und er ist tolerant und er segnet alle deine Wege ab. Das ist grauenvolle Irreführung. Ja. So können wir mit Gott nicht umgehen. Das ist ein falscher Gott, das ist ein falscher Geist. Ja. Und diese Dinge sind aber heute ganz, ganz weithin üblich. Da verdienen diese Megaprediger ihr Geld damit, dass sie den Leuten die Gottesfurcht austreiben. Und sagen, wie man Gott manipulieren kann, wie man Gott benutzen kann, um Erfolg und Gesundheit und viel Geld zu scheffeln. Und in der Haut dieser Leute wollen wir einmal nicht stecken. Ja, Gott lässt sich nicht spaßen. Er lässt vieles zu. Aber die Konsequenz kommt. Das hat auch mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun. Ja. Und Hebräer 12, Vers 28, vielleicht auch noch so ein Vers, den man gerne überliest, der aber in der Beziehung auch wichtig ist, da heißt es, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wisst ihr, da ist beides zusammen. Da ist die Heilsgewissheit, diese Freude, wir werden einmal ein unerschütterliches Reich empfangen. Gott hat uns begnadigt, er hat uns abgewaschen. Aber wir wollen die Gnade auch festhalten. Wir wollen nicht mit ihr spielen, sondern wir wollen sie festhalten. Und wir dann dienen wir Gott. Aber das sollte mit Scheu und Ehrfurcht geschehen. Ja? Nicht mit Leichtfertigkeit, Lässigkeit, Selbstverwirklichung. Und diese Balance zwischen Zuversicht der Gnade und Ehrfurcht vor Gott, die brauchen wir in unserem Leben. Und zwar gerade auch in der letzten Zeit, ihr Lieben. Es ist einfach so eine traurige Sache, dass eben in der letzten Zeit die Gottesfurcht in ganz besonderer Weise angefochten wird und eigentlich verfälscht wird in vielen, vielen Kreisen und dass viele Christen gar nicht mehr wirklich Gottesfurcht gelehrt bekommen. Ich möchte noch eine Stelle lesen, die dieses Verhältnis auch noch einmal so deutlich macht zwischen Gnade und Gottesfurcht, und das ist Titus 2. Titus 2 ab Vers 11, da finden wir auch diese Balance, dieses Verhältnis, das so heilsam ist, so gesund und hilfreich, wenn wir es in der richtigen Weise festhalten. Die Gnade Gottes ist erschienen, Titus 2, Vers 11, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns, sie unterweist uns. Ja? Also die Gnade Gottes ist erschienen, da würden heute Leute sagen, deswegen freu dich, wenn du begnadigt bist, kannst du tun, was du willst, nimm's locker. Ja? Und der Geist Gottes sagt was ganz anderes. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Ja, da ist das allgemeine Wort für Erziehung gemeint, dass sie unterweist uns, sie züchtigt uns, sie diszipliniert uns, das ist alles mit drin, ja, Pädagogik. Ja. Das ist eigentlich Gottes Pädagogik und wir, wenn wir in die Gnade Gottes wirklich erkannt haben, dann sind wir keine zuchtlosen, lockeren, frechen Leute, die sich selber verwirklichen, sondern dann geschieht Folgendes, ich lese mal weiter, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ja, die Gnade Gottes erzieht uns, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen. Gottlosigkeit ist auch so ein interessantes Wort, das ist nämlich verwandt mit Gottesfurcht. Das heißt Asebaya und das heißt keine Furcht vor Gott, keine Ehrfurcht. Ich weiß nicht, wie ihr die heutige christliche Szene so anseht. Ja? Das, was ich so mitbekomme, und das ist leider viel zu viel, das zeigt mir, dass ganz viele christliche Kreise heute keine Ehrfurcht mehr vor Gott haben. Ja? Es gibt keine Grenzen mehr. Ja, junge Leute können ruhig vor der Ehe zusammenleben, ist nicht so schlimm. Hauptsache, sie heiraten vielleicht irgendwann. Ist doch kein Problem, oder? Ja? Und so geht es weiter. Dass eine Grenze nach der anderen überschritten wird, ganz locker, ach, ist nicht so schlimm, Gott ist da tolerant. Ja, früher mal hat man vielleicht, da war Homosexualität Sünde, aber heute sieht man das doch längst anders aufgeklärt, ist doch kein Problem. Und so geht es weiter. Und so, diese Gottlosigkeit, diese Fehlen von Gottesfurcht ist heute ein Kennzeichen der heutigen letzten Zeit in ganz besonderer Weise. Und das sollen wir verleugnen. Das sollen wir ganz klar ablehnen. Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Zeit. Das lehrt uns die Gnade. Nicht das Gesetz. Die Gnade lehrt uns das. Der Herr Jesus selber lehrt uns das. Und so möchte ich zum Abschluss des Vortrages noch eingehen auf die Gottesfurcht in der letzten Zeit, in unserer heutigen Zeit. Und ich denke, das ist uns allen bewusst, dass wir ein Stück in den letzten Tagen der Gemeindezeit leben, in einer Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und das, was eben da immer wieder deutlich wird, wenn wir die prophetischen Aussagen über die Endzeit lesen, das ist, dass die Endzeit eine Zeit ist, wo verschiedene Dinge ausreifen, wo vor allen Dingen auch das Böse des Menschen ausreift bis zu dem Punkt, wo Gott mit Gericht von oben eingreift. Ja? Wenn der Herr wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann ist es ein Tag des Gerichts. Dann ist es aus mit der Heilszeit der Gnade und auch mit der Verkündigung des Evangeliums in der heutigen Art und Weise. Ja? Heute wird allen Menschen das Evangelium frei angeboten. Auch denen, die schon 15 Mal Nein gesagt haben zum Herrn Jesus, wird immer noch gesagt, du kannst kommen, du kannst Buße tun. Wenn der Herr einmal wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann werden alle die, die dem Evangelium nicht gehorsam waren, blutig und ernst gerichtet. Dann ist es vorbei. Muss man ganz klar sagen. Ja, deswegen heute noch ist die Zeit der Gnade. Morgen wissen wir nicht, was ist. Also das ist deutlich, dass das Böse ausreift, die Gottlosigkeit reift aus, die Gesetzlosigkeit reift aus, die Menschheit gerät immer mehr in die Richtung von Sodom und Gomorra. Und das sehen wir heute ganz konkret. Ja, Gesetzlosigkeit in ganz bewusster Weise. Und in der Christenheit ist es auch so, dass der Mensch immer gesetzloser wird, dass er immer mehr die Gnade als Vorwand nimmt, seinen eigenen Lüsten und Begierden zu folgen. Und das finden wir eben in einer ganz wichtigen Stelle, die auch mit diesem Thema Gottesfurcht zu tun hat, nämlich in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Da wollen wir einmal lesen, da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, ein ernstes Wort. Ein Wort, das uns zeigt, dass in der letzten Zeit ein Scheinchristentum überhand nimmt innerhalb der Christenheit. Leute, die letztlich leben wie die gottlosen Sünder, gesetzlos, ihren eigenen Begierden folgend, ungehorsam, undankbar, unheilig. Aber sie sagen, wir lieben Gott. Und sie sagen auch, ja, wir sind doch auch gottesfürchtig. Sie haben eine äußere Form von Gottesfurcht. Aber die Kraft kennen sie nicht, die Wiedergeburt. Das Leben von oben, den Heiligen Geist, der in ihrem Herzen wohnen würde, das kennen sie nicht. Und das ist die große Not der heutigen Zeit. Deswegen sind es schlimme Zeiten, so sagt es das Wort Gottes. Ja? Und da sagt die Bibel, wer wirklich den Herrn kennt, der muss sich von solchen abwenden. Warum? Weil wir sonst nämlich angesteckt werden. Ja? Irrt euch nicht, schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Ja? Das heißt, wenn wir uns in dem Kreis von solchen bewegen, die sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm, ich kann ruhig, locker, lässig mein Sündenleben weiterleben, ich bin ja Christ, dann wird es auf uns abfärben. Und das, was wir schon einmal in einer stillen Stunde tun können, dass wir einmal selber diesen Katalog uns anschauen und sagen, Herr Jesus, zeig mir mal, wo bin ich von diesen Dingen auch beeinflusst? Vielleicht, obwohl du ein Kind Gottes bist. Weil dieser Geist dieser letzten Zeit, der betrifft uns alle, mehr oder weniger. Ja? Die Einflüsse, solche Dinge wie undankbar sein, sich selbst lieben, ja? Das ist ja die Predigt von diesen ganzen populären evangelikalen Erfolgsautoren. Ja? Liebe dich selber, verwirkliche dich selber. Ja? So ein Ausdruck ist, dass da Leute sagen, ja, steh jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Ja? Oder andere sagen, Gott ist hingerissen von dir, er ist ganz verliebt in dich, er kann gar nicht genug von dir bekommen. Und da muss man ganz, ganz arg aufpassen, weil da Dinge einfach zu einem Götzendienst ums eigene Ich gestaltet werden. Und das ist das, was heute ganz viel modernes Christentum ist, ein Drehen um sich selber. Liebe dich selber. Das ist ja die Behauptung der Psychologen. Ich kann ja den anderen nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Aber der Herr Jesus sagt, die wahre Liebe bedeutet, sich selbst zu verleugnen, nicht sich selbst zu lieben. Ja? Also da müssen wir aufpassen, zwischen der weltlichen Psychologie und der biblischen Wahrheit liegen Welten. Ein riesiger Unterschied. Ja, also diese äußerliche Endzeitchristenheit, die nur noch eine Form der Gottesfurcht und Frömmigkeit hat, aber das Wesen verleugnet, das ist ein großes Problem für uns alle. Weil diese Dinge färben auf uns ab. Und als Christ ist man immer versucht, den leichteren Weg zu gehen, den fleischlichen Weg. Ne? Wenn es irgendwie auch geht, warum soll man sich anstrengen? Warum soll man heilig leben? Aber das ist eine Gesinnung, der sollen wir uns abwenden. Wir sollen der Gottesfurcht nachjagen. Und das hängt damit ganz eng zusammen. Und dann finden wir eben noch eine ganz wichtige Stelle im 2. Petrusbrief, die uns auch die endzeitliche Perspektive der Gottesfurcht aufzeigt. Der 2. Petrusbrief ist ja ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger Brief, der uns warnt vor der Zeit, in der wir heute leben. Und da heißt es eben auch in Vers 3, 2. Petrus 3, dabei sollte aber vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wisst ihr, das falsche Christentum der heutigen Zeit, die Verführung der heutigen Zeit, sagt, es gibt gar kein Gericht. Ja, es steht zwar in der Bibel, aber Gott kommt nicht im Gericht. Diese Welt wird nicht im Feuer enden. Diese Welt wird die Katastrophen der Offenbarung gar nie sehen. Das ist die Haltung der modernen Verführer in der Christenheit. Sie sagen, nein, nein, Gott hat einen viel besseren Plan. Gott macht es so, dass die Welt immer christlicher wird und immer besser wird und immer humaner und dass allmählich, allmählich das Reich Gottes sich in der Welt ausbreitet. Bis es zum Schluss kommt Christus und nimmt eine christliche Welt aus der Hand der Kirche entgegen. Ja, ich spitze es ein bisschen zu, aber so ähnlich wird es heute gelehrt. Ja. Aber die Bibel sagt, es kommt ein ernstes, weltenerschütterndes Gericht über diese ganze Welt. Und wenn wir heute ein bisschen versucht sind, die Dinge dieser Welt lieb zu gewinnen, vernarrt zu sein in Handys und Smartphones, in Computer und ins Internet und in irgendwelche tolle Autos und was nicht alles, dann müssen wir daran denken, in kurzer Zeit wird das alles im Feuer vergehen. Das wird alles nicht bestehen, diese ganze Zivilisation, auf die wir so stolz sind, wo wir Christen vielleicht auch manchmal stolz drauf sind, die wird alles von Gott zunichte gemacht werden. Glaubt ihr das? Ich will mal lesen, was Gottes Wort in 2. Petrus 3 uns schreibt. Also die Botschaft der Verführer ist, es gibt gar kein Gericht. Der Tag des Herrn, der findet nie statt. Und Gott antwortet darauf und sagt, Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. So, dann könnt ihr euch mal überlegen, was bleibt übrig, ja, vom Twin Tower, ja, von Staudämmen, von irgendwelchen Dingen, die der Mensch in seinem Stolz und in seiner Sünde errichtet hat auf Erden. Es wird nichts übrig bleiben. Es wird alles mit Feuer verbrannt. Weil all das, was aus der Sünde und aus dem Hochmut des Menschen entstanden ist, hat vor Gott keinen Bestand. Und Gott wird damit abrechnen. Ob wir es nun wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, es wird geschehen. Und die einen werden es mit Freude erleben und die anderen mit Schrecken. Es wird der Tag des Herrn kommen. Gott ist ein Gott des Gerichts. Gott hat Gnade verkündigt. Und dass dieses Zorngericht noch nicht über diese böse Welt gekommen ist, das hat allein den Grund, weil Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Geduld noch zuwartet, damit noch etliche Menschen, die noch in ihren Sünden leben, zur Buße kommen und auch Frieden mit Gott finden und errettet werden. Das ist der einzige Grund. Wisst ihr, wenn wir die vielen Abtreibungen sehen, wenn wir die Manipulationen mit den Genen sehen, dass die Leute jetzt anfangen wollen, Monstermenschen zu züchten, sie zu kreuzen mit Büffeln und Bullen und Affen, um irgendwelche neue Eigenschaften zu züchten, die sie ausbeuten können, da läuft es mir kalt den Rücken runter und mir ist völlig klar, das kann nicht mehr lange gehen, bevor das Feuer Gottes fällt. Das ist mal ganz knallhart zu sagen. Das geht nicht mehr lange. Gott lässt sich das nicht bieten, was die Menschen in ihrem Wahn heute tun wollen. Ja? Gott lässt sich die Lästerung nicht bieten, die Auflehnung, diese vielen, vielen Sünden. Irgendwann ist das Maß der Sünde voll und dann kommt das Gericht. Aber vorher, jetzt noch ist Gnadenzeit. Gott verzichtet darauf, seinen heiligen Namen zu rechtfertigen. Gott wartet immer noch zu und lässt sich lästern und mit Füßen treten, weil er will, dass noch Menschen zum Glauben kommen und errettet werden, dass die Gelegenheit immer noch da ist, Buße zu tun. Aber dann kommt der Tag des Herrn und dann wird all das, was auch vielleicht unser Herz mit falscher Weise erfüllt, Häusle und Auto und Karriere und Beruf, wird alles vergehen, alles vorbei sein. Und was bleibt? Das Wesentliche bleibt. Die Gottesfurcht bleibt. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, das bleibt. Die Werke, die wir für den Herrn tun, das, was wir tun, um das Evangelium auszubreiten, um die Gemeinde aufzuerbauen, das wird bleiben in Ewigkeit. Ganz viele Dinge werden vergehen, die vielleicht auch wir getan haben. Und alles, was wir besitzen, nehmen wir nicht mit in die kommende Herrlichkeit. Wird alles drüben bleiben. Aber ich lese mal weiter. Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also das ist die Konsequenz aus diesem Wissen um das kommende Gericht eines heiligen Gottes, dass wir gottesfürchtig und in einem heiligen Wandel leben. Dass wir nicht unser Herz auf die Dinge dieser Welt richten, die doch ganz schnell vergehen werden. Dass wir nicht uns verstricken lassen in die sündigen Geschäfte dieser Welt, sondern dass wir abgesondert für Gott leben. Dass wir nach den Maßstäben Gottes leben, gegen den allgemeinen Strom. Dass wir nicht mitmachen in dem Schlamm, in dem heillosen Schlamm der Sünde. So sagt es der erste Petrusbrief. Sondern dass wir in der Furcht des Herrn, in der Erwartung seines Gerichtes, heilig leben. Und wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir brauchen nicht Angst zu haben vor dem Tag des Gerichts. Die wahre Gemeinde, die Gläubigen werden an diesem Tag des Gerichts den Herrn Jesus begleiten und sie werden in makelloser Heiligkeit und Herrlichkeit zur Ehre des Herrn scheinen, wie Lichter am Himmel. Ja? Die wahren Gläubigen werden entrückt werden, bevor dieses Gericht kommt, und sie werden den Tag, den Richterstuhl des Christus erleben, wo sie selber gerichtet werden, Rechenschaft ablegen, Lob und Tadel empfangen, und danach werden sie als die verherrlichte Brautgemeinde mit dem Richter und Herrn auf die Erde zurückkommen. Und sie werden mitregieren in diesem tausendjährigen Reich. Und sie haben auch die Hoffnung, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, an denen haben wir Anteil durch die Gnade. Und da wird es keine Sünde mehr geben, keine Gottlosigkeit. Da wird die Furcht des Herrn etwas völlig Normales sein für alle Geschöpfe, die dort leben. Und deswegen, wir haben eine herrliche Hoffnung. Wir haben eine wunderbare Freude vor uns und eine Hoffnung, die ewig währt und unzerstörbar ist. Aber gerade deshalb werden wir von Gottes Wort aufgefordert, in dieser Welt, solange wir hier noch sind, in diesem Schmutz, in dieser Gesetzlosigkeit, dass wir da abgesondert und heilig leben und dass wir uns auszeichnen durch Gottes Furcht. Ja? Und dann werden wir die Kraft haben, nicht mitzumachen. Dann werden wir die Kraft haben, auch ein Zeugnis zu sein. Das ist schwierig, weil man verspottet und angegriffen wird, aber so wie Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war, mitten unter der sündigen Endzeit, Generation damals vor der Sintflut. Ja. Er war der Einzige, der Gott fürchtete und der gesagt hat, es kommt ein Gericht. Und die Leute haben gesagt, oh, schau dir den Narren an, der baut ein Schiff am trockenen Land und behauptet, da kommt ein großer Regen. Ja. So sollen wir auch den Mut haben, im Wissen um Gottes kommendes Gericht, im Wissen um die Heiligkeit Gottes, gottesfürchtig und heilig zu leben. Mitten in einer Zeit, wo Gottes Maßstäbe immer mehr verspottet und heruntergerissen werden. Und das wird seinen Lohn haben. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sterne am Himmel, so sagt es der Prophet Daniel. Wenn Gott alles offenbar werden wird, dann werden die Spötter und die Gottlosen mit Schrecken erkennen, dass sie sich völlig verrechnet haben, dass sie auf einem verderblichen, schrecklichen Weg waren. Aber die Kinder Gottes, die wahren Gläubigen, die werden große Freude haben und die werden die Mühen, den Lohn für ihre Mühen und für ihre Opfer und für ihr Leben in Verzicht von auf manches und in der Heiligung werden sie ernten in einer himmlischen Belohnung. Und deswegen, dieses ganze Thema Gottesfurcht, das ist, denke ich, etwas, was uns sehr, sehr heilsam ist, weil es uns einfach noch einmal nachdenken lassen sollte über das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, dass wir wirklich bereit sind, uns ganz auf die Seite Gottes zu stellen, ihn zu ehren, in Ehrfurcht vor ihm zu leben, und dann wird unser Leben auch viel mehr Frucht bringen, als wenn wir es nachlässig und ein Stück in dieser falschen Lockerheit leben, die heute so verbreitet ist. Ich möchte schließen mit einem Segenswunsch, der letztlich dann auch all denen gelten wird und die an all denen erfüllt werden wird, die gottesfürchtig und besonnen leben in dieser jetzigen Weltzeit. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5 diesen Segenswunsch des Apostels Paulus ab Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun.